Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, lieber Benedikt.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Wir haben schon sehr oft in unseren Podcasts immer wieder über Demokratie gesprochen, aber speziell für mich, für dich wahrscheinlich genauso, wird es so immer so brisant, dass ich gerne noch einmal mit dir mich darüber unterhalten würde, weil so viel geredet wird von Demokratie, wie sie notwendig ist, wie wir sie erhalten können, wie sie in Gefahr ist, illiberale Demokratie, auch spekuliert man mit Oligarchenherrschaft. Also es ist offenbar viel Unsicherheit und Unklarheit, was Demokratie betrifft. Lass uns doch noch einmal uns darüber unterhalten.
Und ergänzen möchte ich, dass es natürlich auch ein ganz großes Thema im Hinblick auf Schule ist, wo man diskutiert, wie man Demokratiebildung in die Schule bringt. Also es ist ja eigentlich schon da, man müsste ja nur ausgraben oder betonen, weil es steht in den Lehrplänen, und das haben wir auch schon öfter behandelt. Und aber trotzdem, weil eine gesellschaftliche Wahrnehmung ist, wie du das beschrieben hast, dass die Demokratie gefährdet wäre oder gefährdet ist, sieht man natürlich wesentlichen Bildungsauftrag, dass auch unsere Werte, so wird dann oft argumentiert, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und Demokratie lernen. Und für mich ist das ja wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Ich beschäftige mich damit und ich tue es ja auch in der Praxis, wenn ich in Schulen gehe, mit den EU-Jugenddialogen. Und auch da ist es immer wichtig, dass wir auch das Thema Demokratie als Thema auch thematisieren.
Ja.
Und da habe ich dir auch erzählt, das ist auch ein Anknüpfungspunkt für das hier. Aber wie du eingeleitet hast, ich glaube, es besteht in unserer Gesellschaft ein Grundmissverständnis, was Demokratie ist. Also ich sage es jetzt so provokativ, was meine ich damit? Das Verständnis ist, Demokratie ist unser Staatssystem. So ist unser Staatssystem aufgebaut. Das ist unsere Grundverfassung, unsere Bundesverfassung, weil wir eine Demokratie haben. Aber was ich meine mit diesem Missverständnis ist, Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, sondern Demokratie besteht dann, wenn sie gelebt wird. Wenn sie tatsächlich Präsenz im Leben der Menschen hat, im Verständnis der Menschen. Und das heißt, Demokratie ist immer in Entwicklung. Das klingt auch so banal, aber es heißt gleichzeitig auch, Demokratie muss immer auch gelernt, vermittelt, thematisiert, reflektiert werden. Ja, diese eine Kompetenzaneignung, was Demokratie ist. Und wenn ich so provozierend gesagt, das Missverständnis in der Gesellschaft ist eben, man meint, man hat so eine Staatsstruktur, wir haben es ja und deswegen können wir es nicht verlieren.
Also das, was du angesprochen hast jetzt, ist ja eigentlich für mich der Beweggrund oder auch der Lösungsansatz. Natürlich geht es um junge Menschen, mir vor allem, das ist ja auch meine Rolle da in unserem Podcast. Demokratie muss man als Mensch und natürlich auch als Schülerinnen und Schüler, als junger Mensch erfahren können, erleben können, spüren können und auch dadurch dann reflektieren und erleben. Und natürlich rede ich mich da durch mein Alter ein wenig leichter, weil ich ja das andere noch erlebt habe. Ich bin zwar schon in den 50er Jahren geboren, aber da hat sich dann langsam alles umstrukturiert. Natürlich gab es noch die Familien. Ich rede jetzt nicht nur vom Staat, sondern ich rede auch von der demokratischen Haltung zu allem, was so das Leben ausmacht. Natürlich gab es noch die Familien, wo der Vater sagte, solange du deine Füße unter meinem Tisch oder wie das heißt, ja. Also es geschieht das, was ich sage.
Familiäre Diktatur. Familiäre durch den Vater.
Diktatur. Ich war dabei, dass natürlich in der Schule abgeschafft wurde, das harte Strafen. Ja? Natürlich gibt es kein Scheiterknien mehr und kein in der Ecke stehen. Aber das habe ich in Ansätzen immer noch ein wenig mitbekommen und natürlich von mein ganzes Leben lang mich an partizipativen Formen in allen Lebensbereichen um mich um die gekümmert und das war mir überall ein Anliegen. Und das fängt beim humanitären Strafvollzug und es zieht sich durch unser gesamtes Leben. Und wenn Menschen heute sagen, es gibt eh keine Demokratie mehr, was meinen die dann genau? Weil es hat ja auch ein junger Mann bei deinen Dialogen so gesagt.
Ja, genau.
Was meinen die dann da?
Also er hat so wörtlich gesagt, es gibt schon lange keine Demokratie mehr bei uns. Und dann auch ein Beispiel genannt, aber es gibt schon lange mehr keine Demokratie bei uns. Und weil du von der Schule gesprochen hast, ich höre natürlich auch oft, dass Menschen sagen, oder vor allem SchülerInnen, in der Schule gibt es keine Demokratie. Und das, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, aber das ist natürlich auch ein Punkt. Ich glaube, das lässt sich schon auch tatsächlich auf die Gesellschaft, auf den Staat übertragen. Weil dieser Satz, es gibt schon lange keine Demokratie mehr, muss man natürlich hinterfragen, aus welchem Demokratieverständnis kommt dieser Satz? Wo ist dieses Gefühl? Und nicht nur dieser junge Mann, bei mir beim EU-Jugenddialog hat diese Meinung, sondern die begegnet uns ja oft. Das hören wir.
Ich kenne viele Leute, die das sagen.
Viele Demonstrationen auf der Straße signalisieren, dass es gibt keine Demokratie mehr und wir sind das Volk.
Ja, und was meinen Sie damit eben?
Ja, was meinen Sie damit?
Ja, also ich habe mit dem wirklich Probleme, ja, auch mit dem Thema, mit dem Begriff Volksherrschaft. Natürlich heißt Demokratie das Recht.
Du sprichst dann einen Begriff aus, der eben auch bei mir, das habe ich dir erzählt,
vorgekommen ist.
Von einem Mädchen, das eben ein Impulsstatement gemacht hat zur Demokratie. Und ihr Thema war ja genau das Thema, warum ist die Demokratie gefährdet? Und sie hat den Begriff Volksherrschaft verwendet.
Ja.
Und ich habe dann da gestockt und habe versucht, den Begriff einzuordnen.
Ja. Vom Gegenteil her finde ich, ist es, Gegenteil, von der Befindlichkeit her, ist da irgendetwas los in unserer Gesellschaft, wenn die Menschen das Gefühl haben, es passieren Dinge, wo sie eh überhaupt nicht gefragt werden, keine Ahnung haben, was da geschieht im Land, um sie geht es nicht. Also offenbar ist da auch politisch Verschiedenes passiert, dass Menschen sich nicht mehr repräsentiert fühlen in unserer repräsentativen Demokratie, offenbar. Und also das Politische, ja, das überlasse ich dann dir, dass du da darüber sprichst. Ich sehe es von der Schule her als einer Institution, einer demokratischen Institution, wo es natürlich Leitung gibt, Klassenleitung, Führung, einen Auftrag, dass die einen Menschen den anderen etwas beibringen sollen. Ja.
Und natürlich die Aufgaben von Leitungen, die darauf schauen, dass die Struktur besteht und kein Tohuwabohu besteht.
Ja, aber dann hör den jungen Menschen zu. Sie wissen weder, worum es gerade geht im Unterricht, sie wissen nicht,
aber Elsbeth, da gehst du jetzt schon, lass uns noch ein bisschen am Verständnis von Demokratie bleiben.
Das ist für mich schon klar, dass es selbst in der Schule, wo selbstverständlich Lehrer feststellen, was vermittelt werden soll, ja, weil sie das ja auch als Auftrag haben vom Staat her, dass das nicht heißen darf, dass Schülerinnen und Schüler, so wie früher vor 100 Jahren Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, einfach in erster Linie Gehorsam erlernen müssen und nicht fragen dürfen, was tun wir da und warum tun wir das da und wo kann ich da auch selber Entscheidungen treffen. Da hat, finde ich, die Schule ganz, ganz, ganz viel Nachholbedarf.
Ja, mir ist das jetzt ein bisschen zu komplex mit der Schule, weil es sehr auf Schule bezogen ist und die Schulstrukturen. Ich würde auch auf eine Ebene darüber gehen, ja, und vielleicht kommen wir dann zu dem zurück.
Das kann man für alles verwenden.
Ja, es hat eine bisschen eigene Konstellation, da sehe ich die Gefahr, dass das Beispiel nicht ganz in allem standhält. Aber weil du vorher den Ausdruck Volksherrschaft,
ja,
oder Volk,
das heißt ja Demokratie,
genau,
Herrschaft des
so,
Volkes.
So ist es. Das ist ja das Spannende daran, dass der Begriff Demokratie an sich genau diese Übersetzung bringt, ja, ins Deutsche übertragen.
Naja, aber das heißt ja nichts anderes, als dass die sozusagen Menschen, die hier leben, die man jetzt als Volk bezeichnen kann, das sind ja alle, dass die in irgendeiner Weise zu Wort kommen können. Und die Art und Weise muss man halt dann überlegen. Ja,
ja, nicht nur in irgendeiner Weise, sondern in einer ganz klaren Weise.
Ja.
Und aber darin besteht ja auch dann das Missverständnis, weil es wird halt sehr viel suggeriert, was diese Volksmitbestimmung oder was Mitbestimmung anlangt. Unser demokratisches System hat sich ja steht ja auf unterschiedlichen Säulen. Und eine wesentliche Säule ist die Freiheit des Menschen, die grundsätzlich geschützt wird, dass jeder Staatsbürger die gleichen Rechte hat, also eben auch aus der Würde des Menschen, die unantastbar ist, aber dass jeder Mensch gleich ist, vor dem Gesetz, vor dem Recht. Diese Gemeinschaft, die diese Basis einmal hat. Und dann, dass die Gesellschaft gemeinsam natürlich eine Struktur hat, wo Minderheiten geschützt werden, wo Vulnerabelgruppen geschützt werden, wo nicht diskriminiert wird. Das ist alles ein Auftrag. Das schafft dann Gesetze. Und die Demokratie in Form der Mitbestimmung, du hast gesagt, repräsentative Demokratie, es geht natürlich nicht wie in Österreich, dass 9 Millionen Menschen pausenlos abstimmen können. Das wäre Idealform, aber es funktioniert so nicht. Und es ist immer der Ruf nach Volksbestimmung und so weiter. Aber wenn wir uns anschauen, diese Volksabstimmungen, die es gegeben hat bei uns, haben natürlich auch die Problematik, es kommt dann entweder auf eine Frage, entweder oder. Es ist ja kein komplexer Katalog,
ja,
was, und wir wissen, manche Fragestellungen sind komplizierter. Da gibt es unterschiedliche Zugänge. Und das macht Demokratie so schwierig oder kompliziert, weil es komplex ist, weil es große Berücksichtigungen gibt. Und daraus hat sich entwickelt die repräsentative Demokratie, dass das Volk Menschen, Vertreter, Volksvertreter wählt, die berufsmäßig, auch mit einer gewissen Expertise, dann die Interessen des Volkes, der Menschen, der unterschiedlichen Gruppen vertreten und so Entscheidungen treffen, im Wohle und immer unter der Prämisse, im Wohle der Menschen, für die Menschen und nicht für sich.
Und aufgrund der Menschenrechte.
Klar. Aber
da haben wir ja das Problem, finde ich, dass oft nicht gesehen wird, was muss man denn alles jetzt auch können? Welche Kompetenzen und Fähigkeiten muss man haben, dass man auch mitbestimmen kann? Mhm. Es geht ja nicht um Bauchgefühl und um Emotion. Ja, weil natürlich möchte ich zum Beispiel, möchte die Familie X nicht, dass neben ihrem Haus eine Straße vorbeigeht.
Mhm.
Es gibt immer dann vieles abzuwägen. Jetzt, wenn die Familie jetzt Unterschriften sammelt, ja, dann kann es sein, dass ein paar Tausend zusammenkommen, die gegen diese Straße sind, und dann wird sie trotzdem gebaut. Und dann sagt die Familie, siehst du, bei uns gibt es keine Demokratie mehr.
Genau.
So ein Beispiel hast ja du auch gehabt mit den Windrädern, oder?
Ja, das sehe ich noch ein bisschen komplexer.
Ja, natürlich.
Aber das Beispiel jetzt mit der Straße ist natürlich so. Da ist eine Wohnsiedlung, da gibt es Häuser. Logischerweise brauchen die eine Zufahrt. Und dann gibt es halt eine Gemeindestraße. Meistens ist das Problem anders gelöst, weil die Gemeindestraße schon vor den Häusern dort ist. Aber es gibt auch diesen Fall, ja, wo man dann etwas entscheidet.
Oder eine Autobahn, etwas, das noch viel schlimmer ist,
kommt dass vorbei. Dort ja, etwas gebaut wird. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Interessen. Aber wenn es den Konsens gibt, man braucht es oder man will das bauen, dann wird es immer Menschen betreffen.
Ja.
Und es wird letztendlich... Und da ist natürlich der demokratische Prozess abzuwägen, wo ist quasi unter Berücksichtigung aller unterschiedlichen Interessen, wo es nicht nur die Macht, die entscheidet, wo wird eine Lösung gefunden im Sinne aller, mit der alle möglichst gut ja, leben können. Genau.
Drum heißt Demokratie verhandeln und Kompromisse finden und nicht abstimmen. Nicht ja, also...
Ja, und es lässt sich halt einfach oft nicht so einfach abstimmen. Weil ja, das Beispiel ist, Volksentscheid, Volksbestimmung würde bedeuten, Straße dort, ja oder nein. Aber dieses Ja oder Nein berücksichtigt ja nicht die unterschiedlichsten Aspekte und da entsteht das Problem. Aber, und das meine ich mit dem Missverständnis von Demokratie, ja. Ein demokratischer Prozess ist ein komplizierter, komplexer, wo es viele, viele Berücksichtigungen gibt und nicht einfach nur entscheiden wir jetzt ja oder nein. Ich meine, wir wissen das ja aus dem alltäglichen Leben, dass diese Entscheidungen entweder oder oft gar nicht so einfach sind, weil viel mehr Aspekte zu berücksichtigen sind.
Ja, ja. Vielleicht ist das überhaupt eine Tendenz in unserer Gesellschaft, weil mich das ja auch unglaublich verstört in der normalen Berichterstattung, in den Medien, dass immer darauf hinausgeht, bei Interviews, na ja oder nein. Ja, ja oder nein. Es gilt, da hat ja angeblich die Schweiz eine ganz gute Erfahrung, es gilt einfach auch, abzuwägen, die unterschiedlichen Perspektiven abzuwägen. Was bringt es nicht? Meistens kann man nicht einfach sagen, ich bin dafür oder dagegen. Da muss man noch ein bisschen...
Es ist unterschiedlich. Wissen. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die das einfach entscheiden können. Also, wenn ich bei der Straße bleibe, zum Beispiel in der Stadt, die Frage nach einer Fußgängerzone.
Ja.
Bestes Beispiel in Wien war damals, Jahre zurück,
ah ja, die Marienhilferstraße,
das große, was unglaublich emotionalisiert hat, wo sich natürlich unterschiedliche Zugänge gebildet haben, wo einfach ganz klar ist, dass die Unternehmer, die Geschäfte dort gefürchtet haben, dass sie ihre Kundschaft verlieren. Ja. Und das war unfassbar emotional. Die Autofahrer, die da früher durchgefahren sind oder dort geparkt haben, die haben, das war eine eigene Gruppierung und so weiter.
Ja.
Und da führt es natürlich dann, wenn man letztendlich die Menschen befragt, kannst du das halt oft nur als Entweder-Oder-Frage stellen. Bist du dafür oder dagegen? Aber diese Entscheidung muss ein Überlegungsprozess, muss eine Auseinandersetzung folgen. Und das ist der Faktor. Nämlich, damit du eine Entscheidung treffen kannst, brauchst du Wissen. Du musst möglichst viel auch in deiner Entscheidung auch berücksichtigen können. Und das hängt mit Wissen zusammen. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, in einem demokratischen Land sich auch für Politik zu interessieren. Denn ich entscheide ja nicht nach der Lieblingsfarbe oder nach dem Aussehen oder nach der Sympathie. Okay, diese Faktoren haben vielleicht auch eine, spielen schon auch eine Rolle, aber nicht nur. Oder Demokratie ist auch nicht nur, weil ich so aufgewachsen bin und seit ewigen Zeiten meine Eltern und meine Großeltern schon diese Partei gewählt haben und deswegen brauche ich gar nicht mehr überlegen. Ich gehe einfach hin und mache mein Kreuzel, so wie es meine Pflicht ist. Ja? Aber das ist ja nicht Demokratie.
Ja, ich hänge immer noch ja auch dem ein bisschen nach, was hat sich denn verändert, weil das ist natürlich, was du sagst, ist natürlich irgendwie selbstverständlich, aber es ist nicht mehr selbstverständlich, ja? Mhm. Zum Beispiel heute. Und wenn man sagt, wir sind eine narzisstische Gesellschaft, dann spielt das vielleicht eine Rolle, dass der Mensch glaubt, es muss für mich in erster Linie passen.
Genau. Was natürlich auch berechtigt ist, weil es soll ja auch dem Individuum die beste Lebensperspektive geben, aber natürlich in Berücksichtigung, deine Freiheit ist eingebunden in die Kommune und die Gemeinschaft.
Und ich überlege,
das geht sich in manchen Dingen einfach nicht aus. Und wir haben halt in der gesellschaftlichen Entwicklung, allgemein bei uns, aber überhaupt auch in vielen, vielen Ländern, diese ganz starke Polarisierung. Wir haben eine Aufspaltung in der Gesellschaft, wo dann ein Kulturkampf stattfindet zwischen unterschiedlichen Ideologien, zwischen unterschiedlichen Gruppierungen, wo sich eine Gruppe bildet, die dann ihre Rechte einfordert, aber ausklammert dann die Rechte einer anderen Gruppierung. Und das führt zur ganz starken Polarisierung.
Ja, und natürlich führt das dann all along, kann das führen, dass eine Partei dann gewinnt und dann gilt das Recht des Stärkeren und dann schlittern wir in die Diktatur. Das ist natürlich dieses schon...
Nur mit der Einschränkung natürlich, dass diese Partei zum Beispiel dann demokratische Werte aushebelt oder dem nicht folgt.
Ja, also unter Partei habe ich jetzt keine politische Partei gemeint, sondern wenn es die gibt, die da ganz dafür sind und die ganz dagegen sind und die sprechen nicht miteinander, sondern es kommt, wie du hast es genannt, Kulturkampf, ja, oder wie ein Religionskampf war das auch schon, ist ja ein demokratisches Zusammensein ja da kaum mehr möglich. So habe ich das gemeint.
Ja, es ist richtig. Nur wenn zum Beispiel, und wir haben das auch gehabt, und es gibt ja im politischen System, selbst in Demokratien, wo dann eine Partei wesentlich das Sagen hat, weil sie die Regierung stellt oder weil sie eine absolute Mehrheit erlangt. Und das ist ja aus meiner Sicht noch nicht demokratiegefährdend sein, wenn man dann sagt, es hat eine Partei die Macht, sondern sie ist ja auch dann in der Pflicht, die Rechtsstaatlichkeit, die demokratischen Vorgaben, das, was dann unsere Werte sind, ja auch umzusetzen, davon geleitet zu sein und Politik in diesem Sinn zu machen, nämlich unter Berücksichtigung eben der vulnerablen Gruppen und der unterschiedlichen Vorgaben der Errungenschaften. Also das ist ja oft auch so in Demokratieverständnis sofort die Gefahr, es gibt eine Partei, die alle Macht hat, aber es heißt nicht von Anfang an, dass sie deswegen auch diese Mächtigkeit auch gleich ausnützt zum Negativen der anderen. Wenn sie verantwortungsvoll ist, und das haben in der Vergangenheit nach unserem Verständnis Volksparteien dann doch oft auch repräsentiert. Okay, natürlich.
Ja, weil es halt immer verschiedene Gruppen gibt und die hat man angehört.
Und deswegen hat es ja auch die Abwechslungen gegeben, dass dann, solange es noch diese Großparteien gab, zwei Blöcke sich immer wieder auch abgewechselt haben oder sich einfach auch beeinflusst haben in ihrem Tun oder auch kontrolliert haben.
Ja, ich frage mich, was passiert in einer Demokratie mit den, ich nenne es jetzt einmal, mit den Visionären und Visionärinnen? Also es gibt ja immer Menschen, die wirklich hervorragende Ideen haben. Aber wenn ich jetzt sage, und jetzt stimmt das Volk ab, die sagen dann, das war noch nie da, wenn das alle machen würden, wo kommen wir denn dahin? Und der Mensch neigt eher zum Konservativismus, so all in all.
Du meinst bei Konservativismus
nichts lieber ändern.
Genau, lieber leben wir so, wie wir das, was wir kennen, und plötzlich nicht irgendwas Glatteis und irgendwas Riskantes, wo wir nicht wissen, was dabei herauskommt.
Weil ich meine, dein Beispiel, was du da zuerst spontan eingebracht hast von der Maria-Hilfer-Straße, ist ja wirklich toll, wenn du jetzt einen Bericht siehst im Fernsehen über Österreich, über das Einkaufen, über Geschäfte. Du siehst immer diese Maria-Hilfer-Straße eingeblendet, wo die Menschen auf und ab auf der Straße flanieren. Und es ist ja wirklich ein Erfolgsprojekt dann geworden.
Oder auch die jungen Leute, wenn sie sagen, sie gehen shoppen,
ja,
dann ist das Idealbeispiel zum Beispiel die Maria-Hilfer-Straße, ja, weil du hast eine Straße, du bewegst dich dort, du bist nicht in einem Einkaufszentrum unter Dach und eingesperrt. Und ich war jetzt vor kurzem wieder im Donauzentrum und das sind für mich das sind ganz eigenartige Atmosphären.
Ich wollte nicht aus.
Ja, ich auch nicht. Aber da steht, so wie du das beschreibst, die Maria-Hilfer-Straße natürlich für ein Sinnbild. Nur, wir erinnern uns ja noch, wie es davor war. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass da auch eine Straßenbahn ging, aber ich kenne es noch mit den Autos und den Parkplätzen und weniger Bäume und weniger Fläche für die Fußgänger.
Aber da braucht es halt immer die Visionäre, die dann sowas einbringen,
das und
einfällt.
Die Eigentümlichkeit ist, dass die Visionen, wie etwas sein könnte in der Vorstellung, halt nicht für alle sofort nachvollziehbar sind. Aber der Punkt ist ja da, was passiert dazu in Entscheidung? Letztendlich hat es ja, ich weiß jetzt nicht, wie es genau bei der Maria-Hilfer-Straße war, aber sonst gibt es ja natürlich dann am Ende eine Entscheidung. Will man das oder will man das nicht? Aber, und das ist für mich Demokratie, der Diskurs davor, die Auseinandersetzung, das Abwägen der Vorteile, das Einbringen von Visionen, wie es sein könnte, nämlich zu einer Verbesserung, dass wir nicht bei dem Status quo bleiben, sondern, und diese Tendenz haben wir jetzt ganz stark mit der Erhitzung und der Erwärmung, gerade auch in den Städten, wir brauchen mehr Grünflächen, wir brauchen mehr Bäume, hat ja natürlich zur Konsequenz, dass ich diesen Raum schaffen muss, dass ich weniger Beton habe, weniger Asphalt, aber es hat Konsequenzen. Es gibt dann auch weniger Parkplätze. Und ich finde dieses Beispiel mit der Maria-Hilfer-Straße schon unglaublich signifikant, weil es unsere Stadt jetzt da in Wien zum Beispiel ja wirklich maßgeblich verändert. Inzwischen gibt es mehrere Begegnungszonen, nicht nur um die Maria-Hilfer-Straße herum. Und wenn man sieht, wenn die Stadt in ihrer Stadtentwicklung was passiert, man schafft mehr Grünfläche, man schafft mehr Bäume. In den Nachrichten wird dann, wenn eine Straße sozusagen verändert wird oder neu adaptiert wird, dann werden immer sofort die Bäume genannt, die da jetzt im Verhältnis mehr stehen, weil das natürlich auch sichtbar und zählbar ist.
Und die Sprühnebel für den Sommer und das Hinaufwachsen, also dass man an der Hausmauer was anpflanzt, was raufwachsen kann. Naja, dafür sind da die Visionäre, denen sowas einfällt und die sich da stark machen dafür. Auf der anderen Seite sind wir dann, gehören wir zur lebenswertesten Millionenstadt.
Ja, aber weil du die Visionäre
aber die Menschen regen sie auf, weil sie keinen Parkplatz mehr haben, nicht? Neubaugasse, jetzt nehmen sie uns noch Parkplätze weg und so. Ja.
Ja, das ist die eine Gruppe, aber es gibt natürlich die zunehmend andere Gruppe, die gar kein Auto mehr hat in der Stadt.
Ja.
Und die ganz klar sehen, man muss eigentlich da Lenkung machen und die vielleicht noch viel mehr Menschen davon zu überzeugen, dass du nicht als Einzelner mit deinem einzelnen Auto da herumfährst und Parkplatz und Lebensraum und gerade in einer Stadt ist der Lebensraum ja begrenzt. Es leben so viele Menschen auf engstem Raum zusammen, das geht sich halt dann einfach nicht mehr aus.
Naja, das ist ja doch ein Beispiel auch dafür, dass Demokratie ziemlich mühsam ist. Ja?
So ist es.
Weil es ist natürlich viel leichter, wenn einer bestimmt und dann müssen die anderen nur gehorchen, je nachdem, wie viel Druck man dann ausübt, geht das schneller oder weniger schnell. Ist eigentlich furchtbar. Ja. Für mich ist das sehr, sehr furchtbar. Und ich frage mich, warum dieser mühsame Prozess tatsächlich kaum in der Schule erfolgreich ist.
Ich würde zur Demokratiebildung gleich ein bisschen später kommen. Aber wenn wir von der Gefährdung der Demokratie sprechen, dann haben wir meistens im Kopf, und das sind die einfachen Antworten, dass die Demokratie entweder von außen gefährdet ist, weil illiberale Systeme auf uns so eine Wirkung haben, einen Einfluss und die Demokratie aushebeln. Dann gibt es natürlich die demagogischen Kräfte im eigenen, die entweder, weil es politische Bewegungen oder mit dem Kalkül sind, Gesellschaft so zu verändern nach ihrem Gutdünken und wo es auch um Machtausübung und Kontrolle und Veränderung gibt.
Okay.
Oder vielleicht auch sogar darum geht, das bestehende System auszuhebeln, um es zu destabilisieren aus den unterschiedlichen Gründen. Das sind zwei Teile, die man, wenn man über Gefährdung von Demokratie spricht, meistens als erstes nennt. Und ich würde einen wesentlichen Grund für die Gefährdung der Demokratie noch dazugeben, der nicht zu unterschätzen ist. Und das ist das Fehlen des Demokratieverständnisses in der Gesellschaft, die meint, demokratisch zu sein, es aber nicht ist oder es vielleicht sogar gefährdet, weil sie dieses Bewusstsein nicht hat. Und was ist das? Das ist, weil der Diskurs, weil genau das, was wir vorher gesagt haben, dieser Auseinandersetzungsprozess, der Diskussionsprozess, wo Visionäre etwas einbringen können, es dann diskutiert wird, wo unterschiedliche Ansprüche, Erwartungen diskutiert werden, abgewogen werden, weil diese Prozesse einfach nicht mehr stattfinden, weil die Menschen nicht mehr diskussionsfähig und diskursfähig sind und in diesem Ringen nach Konsens, das wird leider halt dann oft, das findet nicht mehr statt.
Ja, weil es gelernt werden muss. Also da bin ich jetzt für mich das ein sehr schwieriger Grund. Demokratie, demokratisches Verhalten muss ich lernen und muss ich von Geburt an müsste ich am besten von Geburt an lernen. Das dauert lange in der Gesellschaft, bis sich das ein wenig umsetzt, weil die Grenze so schwer ist. Schwierig. Ab wann kann ein Kind selbst entscheiden, was es anzieht, zum Beispiel? Ab wann, also welche Entscheidungen kann ich tatsächlich, jetzt sage ich, als Symbol dem Volk, also jenen, für die ich verantwortlich bin, überlassen? Das ist halt auch eine schwierige Angelegenheit. Und trotzdem sollte das Kind schon erleben können, dass es nicht nur ein Produkt ist der Älteren, sondern dass es auch hier lebt, auch etwas beizutragen hat, also auch Pflichten hat, aber auch Rechte, es kann auch was mitbestimmen, es wird beim Ausflug auch gefragt, wohin es gehen sollte und es darf mitreden und es bestimmt nicht nur der Vater oder die Mutter. Also demokratisches Verhalten, dass nicht einer sagt, wo es lang geht, was ja in einem patriarchalen System der Fall ist. Das muss man erleben und langsam lernen. Und ich bin da ein bisschen impertinent, aber ich finde schon die Schule da ein sehr gutes Beispiel. Weil ich muss ja nicht, es gibt ja 1000 Beispiele, wo ich nicht als Lehrerin bestimmen muss, sondern wo ich Schülerinnen entscheiden lassen kann und dann fühlen sie sich eingebunden. Ich muss ja nicht sagen, dieses Buch wird gelesen. Ich kann ja zum Beispiel 6 Werke auflegen und dann sagen, schau dir an, erkundige dich ein bisschen oder, was ich gemacht habe, Bücher zum selben Thema, Jugendliteratur, Habe ich schon 4 Büchern die erste Seite kopiert. Was spricht dich an? Entscheide, welches der 4. Sozusagen Beteiligung, nicht von vorne. Natürlich kann ein Kind nicht entscheiden, was es lernen soll in Biologie, weil es ja überhaupt nicht weiß.
Ja. Aber diese Praxisbeispiele, die du konkret bringst, triggern mich aber auch, nämlich dahingehend, dass diese Mitbestimmung und Selbstbestimmung wir sehr hoch halten, und das ist auch richtig so. Aber sie sind nur ein Aspekt von Demokratie.
Mhm.
Und ich glaube, das Missverständnis...
Oh, so ein wichtiger.
Es ist ein wichtiger Punkt, ohne Frage. Aber ich glaube, dass in der Gesellschaft deswegen der Begriff oder Demokratie einseitig verstanden wird, weil es nur auf Mitbestimmung abzielt. Und Demokratie in der Gesellschaft ist die Entscheidungsmöglichkeit, die Mitentscheidung, dass ich auch ein Teil davon bin und mitentscheiden kann und ich gefragt bin und nicht über meinen Kopf hinaus. Aber es ist auch genauso auch, du hast es auch genannt, die Verantwortung.
Ja, klar.
Wenn ich etwas entscheide, dann entscheide ich es nicht nur als Subjekt und nur aus der Egozentrik heraus, weil es für mich gut ist, sondern Demokratie und demokratisches Verständnis hat immer das Gemeinsame, auch im Kopf, die Community, die Communio, das Miteinander. Das heißt, ein demokratisch gebildeter Mensch muss die Fähigkeit haben, auch zu erspüren und zu erkennen und zu sehen und zu reflektieren, dass das, was vielleicht jetzt nur für mich gut wäre, ist das auch für andere gut und ist der Konsens im Verstehen der anderen, dass wir im Miteinander aber dann zu Entscheidungen kommen, die alle betreffen. Und da sehe ich dann schon oft in der Gesellschaft die falsche Tendenz, dass man meint, Demokratie ist, ich setze mein Recht durch, ich darf entscheiden. Ich sitze jetzt da und ich möchte das oder möchte das nicht und die anderen haben sich danach zu richten. Und das ist nicht Demokratie.
Nein, das ist nicht Demokratie und das ist auch die große Krux an der Sache, denn eigentlich braucht Entscheidungsfähigkeit auch so etwas wie die Kompetenz des Weitblicks. Da habe ich ja auch schon viel auch da schon gehört, auch über das eine nicht gute Entwicklung auch in der Politik, dass wir nur mehr sehr wenig PolitikerInnen haben, die tatsächlich sich trauen, Entscheidungen zu treffen, also vorzuschlagen einmal, die weit über ihre eigene Legislaturperiode hinausgehen, was aber wichtig wäre, weil man ja zum Beispiel in Klimafragen und so ja weiter schauen soll, als über die eigene Legislaturperiode und den Wunsch, dass man wiedergewählt wird. Also das ist halt oft eine Krux, dass man den Weitblick braucht und dann manchmal halt Entscheidungen treffen muss, als Gesellschaft auch, die jetzt im Moment vielleicht sogar unangenehm sind. Aber das lange Ziel, es möge sich von mir aus unser Klima, so wie wir es jetzt haben, mit dem, was hier jetzt wächst und was wir ernten können und so, das möge sich noch auch für unsere Enkelkinder erhalten. Dann braucht es halt eine Entscheidung, die vielleicht jetzt uns allen wehtut, nicht nur ein paar. Und diese Fähigkeit ist...
Was du beschreibst oder worüber du redest, das ist die Fähigkeit zum Wissen.
Ja.
Nämlich die Fähigkeit auch, das einordnen zu können, abschätzen zu können, was sind denn die Auswirkungen. Und das hat mit Bildung und Wissen zu tun. Denn wenn du jetzt beschreibst, und das erleben wir ja, dass natürlich zum Schutz des Kontinents, zum Schutz unseres Lebens, was Temperatur und klimatische oder vielleicht dann auch in Folge natürlich Naturkatastrophen und so weiter oder überhaupt die Erhitzung der Erde, mit den Klimazielen, was da beabsichtigt wird, ist unfassbar komplex, weil wir es heute natürlich nicht spüren, weil Handeln, zukunftsorientiertes Handeln, Auswirkungen auf die Gegenwart hat, Einschränkungen oder vor allem eben Veränderungen, ja, weil diese Transformation, ja, es verändert sich etwas, das ist uns von Natur aus unglaublich zuwider, weil wir wollen so leben, wie wir es gewohnt sind und nicht pausenlos irgendwelche korrektive Herausforderungen und Veränderungen zu haben. Ja. Ja? Und wenn ich gewohnt bin, mit dem Auto von meiner Garage oder meinem Parkplatz zu meiner Arbeit zu fahren, ich habe jemanden kennengelernt, der hat wirklich gesagt, also ich lebe so, ich habe meinen Job, ich habe meine Freizeit und ich fahre von meiner Wohnung mit dem Lift in die Garage, setze mich ins Auto, fahre damit zur Arbeit und parke dort und fahre mit dem Lift wieder in mein Büro und habe mit dem Menschen Gott sei Dank in den öffentlichen Verkehrsmitteln nichts zu tun. Ja, super. Das ist das Verständnis dieser Person von Leben. Und da war mein, da ist mir mal schon alles runtergefallen, weil ich mir gedacht habe, okay, bitte, wie lebst denn du? Ja,
ja, und weiß diese Person, welche Ressourcen sie da braucht und was das jetzt eigentlich heißt für das Gemeinwohl, wenn tatsächlich
jeder das so tun
will, was möchte. Naja,
das geht sich halt nicht aus. Ja?
Das ist das Schwierige. Und darum gehe ich immer wieder zurück auf die Bildung unserer Kinder schon, denn man kann gar nicht früh genug anfangen, dass man die Folgen des eigenen Handelns auch irgendwie erkennen kann. Man natürlich kann ich diskutieren, jetzt zum Beispiel um das Thema Noten abschaffen. Von mir aus nur in einem Fach, wo das halt ist. Man kann es generell, aber natürlich muss man dann ganz genau, das ist das kurzfristige Ziel, da werden alle sagen, super, schaffen wir die Noten ab, haben wir keine Schularbeiten mehr, das ist toll. Geht Schule noch leichter? Da muss man schauen, was heißt das mittelfristig dann? Ja, und was heißt langfristig? Was kannst du dann was? Was musst du tun, damit du trotzdem dein zum Beispiel die Ziele, die der Staat vorgibt, damit sie dir eine Matura anerkennen oder einen Schulabschluss mit 15 anerkennen, musst du ja Verschiedenes vorweisen, sonst kriegst du kein Zeugnis, sonst kannst du keinen Beruf ergreifen.
Na, selbst eine Schulstufe kannst du nicht abschließen und die nächste.
Ja? Du brauchst also gewisse Kenntnisse und na, selbstverständlich, also ich kann dem Notenabschaffen sehr viel abgewinnen, weil ich ja selber schon vieles erfunden habe, wie man Leistung anders messen kann, als mit so einem 1, 2, 3, 4, 5 mit einer Ziffer. Aber das müssen halt Schülerinnen und Schüler dann auch debattieren und wissen und Verantwortung übernehmen. Und das längerfristige Ziel, ich brauche am Ende dieses Wissen und diese Fähigkeit und diese Kompetenz. Wie komme ich zu der, ohne dass ich dabei benotet werde? Das wäre ja toll.
Ja,
aber
ja.
Da müssen es halt jetzt vieles, das soll nur ein Beispiel sein.
Ja, aber das Beispiel ist gut. Ich möchte noch
danke, dass ich bestehen kann vor deinem strengen.
Oh, ja.
Naja, ja.
Nein, aber in die Analyse da zu gehen, das Beispiel mit den Noten. Also erstens ist natürlich die Frage, was ist die Motivation überhaupt zu dieser Fragestellung? Also wir sind jetzt so aufgewachsen, das Schulsystem besteht quasi aus Noten und so weiter. Da gibt's ja, da kommen deine Visionäre ins Spiel, die natürlich die Überlegung gebracht haben, mit berechtigten Argumenten, dass dieses reine Bewertungssystem nach Noten, von bei uns von 1 bis 5, dass das natürlich auch Einschränkungen bringt in der pädagogischen Umsetzung.
Ja, und es führt, das Bewerten mit Noten führt zum Lernen für Noten.
Genau.
Und nicht mehr, man weiß dann nicht mehr, wofür man das eigentlich jetzt lernt, was man lernt.
Ja, und es unterstützt natürlich System und allein der Vermittlung von Fachwissen,
ja.
Weil Fachwissen kann ich abprüfen und kann ich benoten. Bei den Kompetenzen wird es dann ein bisschen schwieriger. Gewisse kann ich natürlich, aber das ist in diesem Korsett. Das war ein Zugang. Natürlich die Diskussion über Noten ja oder nein ist für SchülerInnen aber wieder auf einer völlig anderen Ebene. Und ja, hat klar. Andere Perspektive und anderes Verbinden. Aus der Sicht von SchülerInnen hat es natürlich damit zu tun, dass zum Beispiel mein Leben stressfreier ist, dass ich nicht auf einen Test auf eine Schularbeit lernen muss, mit Zwang und Druck und das wiedergeben, was erwartet wird von mir, ja. Was ich wiedergeben muss.
Und es erleichtert auch mein Leben, weil ich habe meinen Vierer jetzt, wie auch immer ich zu dem gekommen bin und fertig. Ich muss nichts mehr
ja, aber das ist,
überlegen.
Und so laufen die Diskussionen ja auch ab. Ja. Ganz klar, das Klientel der SchülerInnen hat diesen Zugang. Manche sehen das dann wieder ein bisschen kritischer. Die Lehrer,
Eltern haben diesen Zugang.
Auch die Eltern haben natürlich den Zugang. Wobei bei den Eltern wird es dann schon wieder differenzierter, weil es gibt auch die Gruppe unter den Eltern, die sagen, ich möchte ja wissen, ob mein Kind gut oder schlecht ist.
Ja, das sehe ich dann bei den Noten.
In
der
Bewertung. Mein Stolz ist ja dann, lernt mein Kind was? Und das ist tief verwurzelt, dass Eltern dann natürlich auch aus der eigenen Erfahrung geprägt, dann natürlich anhand sehen, mein Gott, ja, die Belohnungen, die dann passieren von den Eltern und von den Großeltern für einen Einser oder einen Zweier, genau. Das ist auch tief geprägt. Für die Lehrer hat es wieder einen völlig anderen Zugang, weil es natürlich die sind, die in ihrer Bewertung, in ihrem System, in ihrer Form von Unterricht dann natürlich auch daran gebunden sind, wie der aussieht und wie sie das umsetzen. Ich erinnere mich damals, weil ich eben in einer Montessori-Schule einmal hineingeschnuppert und unterrichtet habe, wo natürlich dann auch die mündliche Bewertung und Einschätzung nicht nur in Form einer Note, sondern in schriftlicher Ausführung und Reflexion und so weiter passiert. Und das hatte man ja auch in der Volksschule, hat es damals zu großen Diskussionen geführt, wie man zumindest, glaube ich, in der ersten Klasse, ich weiß jetzt nicht, in welchen Schulstufen es dann heute noch ist, aber du erinnerst dich auch.
Sie wollen sie wieder einführen. Sie wollen die Note wieder einführen.
Ja, also. Aber das war dieser Umstieg weg von den Noten zur mündlichen Bewertung, gerade am Anfang der Schullaufbahn, hat damals auch unter Lehrern zu ganz großen Schwierigkeiten und Kritik geführt. Ja,
aber das ist, weil es ja viel, viel mehr Arbeit ist. Und wenn wir sprechen zu kompetenzorientiertem Lernen, dann haben wir ja schon die Not mit den Noten. Ja. Welche Note gibt es denn auf zum Beispiel demokratisches Verhalten, mehr perspektivisch
reflektionsfähig
arbeiten können und so. Und du musst dann auch den Unterricht entsprechend umbauen. Also das Einfachste, dass alles bleiben kann, wie es ist, ist ein Unterricht im Frontalunterricht. Einer hat das Sagen, der bestimmt, die Kinder tun, was der Lehrer sagt und die Lehrerin.
Die Kinder liefern ab, was erwartet
und
wird.
Dann gibt es die Liste, so viele Fehler oder so ein Stichwort muss
ein
drin
ganz
sein.
Genaues Punktesystem, damit das ja nicht anfechtbar ist.
Genau. Und das muss ja auch heute noch eine Lehrerin und ein Lehrer abgeben bei der Benotung zum Beispiel der schriftlichen Reifeprüfung. Muss er ganz genau klarlegen, wie er benotet, welche Fehler, wie viel. Mein Gott, was ist da bei uns gestritten worden? Ist das ein schwerer Fehler oder ein leichter Fehler oder was ist? Und wie viele leichte Fehler sind dann zusammen ein schwerer Fehler? Furchtbar, wirklich furchtbar. Also am leichtesten ist mir trotzdem dann noch mit der Note, aber da werden wir noch lange brauchen, bis wir so zu einem kompetenzorientierten Unterricht kommen. Aber wir sind ja jetzt bei der Demokratie und nicht
nun,
bei der
Demokratie ist eine große Kompetenz.
Ja,
und das
ja.
ist.
Und wie willst du es benoten?
Im Unterricht, ja, ja eben, das ist die Frage.
Und wie viel kann...
Natürlich ist zum Thema Demokratie, ist es natürlich einfacher zu benoten, ob du aufzählen kannst oder mir erklären kannst, wie der österreichische Staat politisch strukturiert ist, welche Ebenen und welche politischen Entscheidungsorgane es gibt.
Das Fachwissen.
Das Fachwissen.
Das kannst du mit der Note das schön abprüfen.
Kannst du schön abprüfen, aber du sagst es ja selbst, kompetenzorientierter Unterricht, Kompetenzziele sind natürlich ganz schwer in solche Kategorien und Boxen hineinzubekommen und kann man oft nicht mit Punkten bewerten. Aber sie spielen eine Rolle. Das ist halt auch dann die Frage des Zugangs. Also ich würde pädagogisch die These aufstellen, wenn ich so gefördert werde, dass meine Kompetenzen möglichst gut gefördert werden, führt mich das auch dann zu mehr Fähigkeit, auch genau das in Form zu zeigen. Das, was meine ich damit so kompliziert? Wenn es jetzt nur in Deutsch, stell mir das jetzt einfach so einfach vor. Wenn es darum geht, dann einen Text abzuliefern, der bewertet wird, wo natürlich dann Grammatik, aber auch der Inhalt und nach den Kategorien. Aber wenn es gelang, auf dem Weg des Lernens mir entsprechende Kompetenzen zu vermitteln und ich die gelebt habe und erfahren habe, werde ich auch fähiger sein, dann einen guten Text zu schreiben.
Genau so ist es.
Und das ist dann doch wieder messbar.
Naja, schon. Das muss man halt alles ausreden dann, ja, und überlegen, wie, in welche Kategorien tut man das rein. Sie haben sich ja mit der Gründung der neuen Mittelschule auch mehrere Köpfe an der Wand blutig geschlagen, als man versuchte, vom Notensystem 1 bis 5 wegzukommen und eine Bewertung zu schaffen, die zeigt, der Grad der Auseinandersetzung, der Grad der Kompetenzen, den Grad der Kompetenzen, die die Schülerin erworben hat, in eine Zahl zu gießen. Mhm. Ja? Also sozusagen ist dann eine 2, nicht nur, da ist nicht das, wie viel Fehler hat sie, sondern es wie... Also da gibt es dann ganze Operatorenlisten. Ja? Operatoren, hat sie sich auseinandergesetzt, hat sie was vergleichen können, hat sie ein fremdes Beispiel zitieren können. Also da gibt es sehr viele Hilfestellungen dazu, aber hat sich eigentlich nicht durchgesetzt, weil das war so anspruchsvoll für die Lehrerinnen, das ist nicht gegangen. Ja? Also jetzt... Das am wenigsten demokratische System in der Schule ist halt, dass die Bewertung mit Noten 1 bis 5. Nicht?
Ja, aber eben.
Ein Nebengleis ist das jetzt eigentlich.
Ja, es hat jetzt gerade so gewirkt, wie wenn wir uns sozusagen da etwas wegentwickelt hätten oder weggeredet hätten. Sehe ich jetzt nicht so. Ich komme wieder zurück zur Demokratiebildung, weil es tatsächlich mit dem Bildungssystem damit zu tun hat, wo passiert dann tatsächlich die Vermittlung von Fähigkeiten und Kompetenzen? Und da steht, und denke, deswegen haben wir das jetzt auch so ausgebaut in unserem Gespräch und hat uns in die Richtung geführt, weil das grundsätzliche System vom Bildungsverständnis, Unterrichtsverständnis da natürlich eine Hürde ist, weil der Fokus nicht auf die Kompetenzvermittlung liegt.
Ja, obwohl es gesetzlich
vorgegeben ist und diese Fähigkeit
wäre.
Und letztendlich für eine wirklich gelebte Demokratie notwendig wäre.
Ja, natürlich.
Weil für eine lebendige Demokratie geht es nicht darum, ob ich alle Staaten der Welt aufzählen kann, inklusive Hauptstädte und was weiß ich noch, und die Flagge dazu zeichnen oder malen kann, sondern... Es geht darum, dass ich verstehe, wie die Struktur des Miteinanders, des Systems und der einzelnen Komponenten und letztendlich auch, welche Rolle ich darin spiele und meine Mitmenschen, wie das lebt und wie das gelebt wird. und welche Wertigkeiten es gibt. Also dieses Bewusstsein. Und da kommt dann schon von den Kompetenzen die Sozialkompetenz, die Reflexionskompetenz. Diese Aspekte sind da ganz wesentlich entscheidend.
Ja, wie soll ich denn demokratisch handeln können und denken können, wenn ich nicht gelernt habe, zum Beispiel Selbstverantwortung zu übernehmen oder Verantwortung in einem Lernprozess zu erlernen? Und das muss man in der Schule lernen, auch, weil du siehst ja eh, was aus den Menschen wird, die nie gelernt haben, die Verantwortung für ihr Tun selber zu tragen. Das, ich finde, das wird so arg im Moment in der Gesellschaft. Ich mag schon gar nicht mehr die in den Medien da herumschauen, in den öffentlichen Medien, wie geschimpft wird auf den Staat, weil das und das und das habe ich nicht bekommen. Und die Geschichte wird ausgeschlachtet, die tragische Geschichte wird ausgeschlachtet, wo eine Frau nicht rechtzeitig ein Spitalsbett bekommen hat. Tragisch, aber hinter diesen Tausenden von Fällen, die es natürlich immer gegeben hat und immer wieder geben wird, steht der Anspruch, für alles ist der Staat zuständig. Ja, vielleicht ein guter Herrscher. Ja, ein guter, vielleicht brauchen wir dann tatsächlich, geht das in die Richtung, dass wir wieder einen brauchen, der alles für uns tut.
Ja, und selbst das würde nicht funktionieren.
Nein, das habe ich übrigens bei Richard David Brecht gehört. Der hat das so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, dass Diktaturen jetzt im Sinn von Herrschaftsstruktur durch eine Partei oder einen Menschen am Anfang ja eh erfreulich oft für die Bevölkerung sind. Ja? Ein Fidel Castro hat sehr viel für seine Bevölkerung getan. Auch Putin hat anders begonnen. Also es schaut ja zuerst, da hat er viele Beispiele aufgezählt. Ich habe dann auch nachgedacht, was auch Adolf Hitler für die Menschen, wo sie erfreut waren, dass der jetzt der Chef ist. Aber es führt trotzdem natürlich ohne demokratische Korrektive, führt trotzdem alles dann letztlich in Machtmissbrauch. Also es
Klar.
Gibt keine, also ich kenne kein einziges System, das à la longue Segen gebracht hätte für die Bevölkerung.
Ja, und das sehen wir ja in der Geschichte, also da natürlich von einzelnen Personen oder einzelnen Gruppen, die dann besonders privilegiert ihre Macht bekommen. Und es sei ihnen gegönnt, aber es hat natürlich Auswirkungen. Ob das jetzt eine Monarchie ist, die dann mit Erbpolitik und so weiter besonders ausgestattet ist, weil sie in Palästen lebt, weil sie Privilegien hat, weil sie abgehoben von der Gesellschaft lebt. Und solange sie die Huldigung des Volkes braucht, die notwendig ist, damit ihre Existenz gesichert ist,
ja, und vor allem die
das Volk, die Ressourcen, das Volk verfehlen ist. Und das ist natürlich bei einer Diktatur genauso, weil meine Einzelherrschaft, meine Kontrolle braucht natürlich auch die Unterstützung der Menschen mit den Ressourcen, wie du es gerade genannt hast.
Ja, die Paläste, die sie gebaut haben, von allem Anfang an.
Ja, aber das ist ein Teil.
Aber das macht dem Volk, das macht den Leuten nichts. Ich verstehe nicht, Benedikt, das verstehe ich nicht. Dieses Spiel mit dem Denken an totalitäre Systeme, was jetzt durchgeführt wird, dieses Schimpfen auf die Demokratie, die wir ja angeblich eh schon nicht mehr haben, aber um Gottes Willen, wie wäre es, wenn wir sie wirklich nicht mehr hätten?
Ja.
Natürlich gibt es viel Missbrauch auch in der Demokratie. Und ich meine, du hattest ja einen, der da so dieses Kärntner Beispiel mit den Windrädern gebracht hat. Ja, damit wird halt dann viel Geschäft gemacht. Ja, das Volk hat entschieden.
Und du musst erklären den Zusammenhang, wenn du das Beispiel
du
bringst. Naja, es geht ja darum, dass in Kärnten quasi eine Volksentscheidung, eine Volksabstimmung gemacht worden ist, will man in Zukunft Windräder, sollen neue Windräder gebaut werden oder nicht?
Aber so hat man nicht gefragt. Man hat gefragt, willst du deinen Kärntner Natur schützen?
Genau, ja, also sehr
gut. Ja oder nein?
Und natürlich ist schon einmal die Frage, und ich habe ja diese Situation gehabt bei einem EU-Jugenddialog, wo eben dieser schon zitierte junge Mann gesagt hat, es gibt keine Demokratie mehr, hat das als Beispiel angeführt, dass da eine Volksentscheidung ist und die wird dann quasi gar nicht befolgt, sondern dann sagt man, die war nicht rechtmäßig und so weiter. Aus seiner Sicht ist es nachvollziehbar tatsächlich problematisch, weil ihm halt dann auch das Wissen des Zusammenhangs fehlt, nämlich dass es vorher natürlich schon bindende Entscheidungen, auch politische Entscheidungen gab, die diese im Hinblick auf nachhaltige Energie diese Entscheidung mit den Windrädern grundsätzlich ergibt und dann quasi ein politisches Kalkül, eine Vereinnahmung auch von demokratischen Strukturen, das aufzubrechen und weiter. Und da geht es halt dann auch wirklich um den Zusammenhang zu verstehen. Und ich verstehe zum Beispiel diesen jungen Mann oder viele auch, die dann natürlich vollkommen frustriert sind, weil sie dann sagen, wir haben da jetzt entschieden und die Demokratie gibt es gar nicht mehr, weil sie folgt ja jetzt gar nicht dieser Entscheidung.
Und sie haben schon wieder neue gebaut, Windräder.
Genau. Aber
ja, aber wo sind die Lehrer? Benedikt, wo sind die Lehrerinnen und Lehrer, die dann diesem jungen Mann, also der Klasse, der Schule, wo das halt in der Diskussion ist, wie kommt es zu Entscheidungen, was genau ist eine Volksabstimmung, eine Volksbefragung, was kann die nicht.
Das also ist die überhaupt eingebettet in den demokratischen Prozessen,
ja, und
dann tatsächlich ja, rechtmäßig.
Er hat das nirgendwo gelernt offenbar. Das ist ja das, darum rede ich immer wieder von Schule, weil ich glaube, die Lehrerinnen und Lehrer können sich dann nicht davon stehlen, indem sie halt einen Stoff unterrichten.
Das weiß ich nicht, weil es kann natürlich schon sein, dass das thematisiert worden ist. Ich weiß es nicht, wir waren nicht dabei.
Ja, und er kann in seiner Freizeit.
Und das heißt ja noch immer nicht, dass er davon überzeugt ist.
Ja,
das ist ja dann, genauso wie wir es in Gesellschaft haben, das politische, die Eigenverantwortung. Nicht alles, was mir vermittelt wird, muss mich ja überzeugen. Aber zu diesem Punkt und zu der Fragestellung, wenn wir oft diskutieren und hören, die Demokratie ist gefährdet und deswegen reden wir jetzt schon die ganze Zeit über den Bildungsbereich, kommt oft sehr schnell die Antwort, es ist ein Bildungsproblem. Es ist ein Bildungsproblem.
Ja.
Und deswegen ja auch diese Tendenz jetzt, was kann man, was muss man tun, um Demokratie zu vermitteln? Natürlich, man muss in der Schule anfangen und wir müssen es in der Schule jetzt mehr vermitteln. Das ist der Hintergrund und die Basis jetzt auch der Diskussion, auch der Vorhaben von Seiten der Politik, nicht nur politische Bildung als Kompetenzziel, als Leitlinie zu haben, sondern auch vielleicht in letzter Konsequenz als Fach einzuführen. Und das wird jetzt diskutiert, da werden Erfahrungen gesammelt und für die Primarstufe soll das ja auch kommen und eingeführt werden. Aber die große Frage, die noch niemand beantworten kann, zumindest hat es mich noch nicht erreicht, wie das aussehen wird.
Ja, und da bin ich ja sehr vehement, das muss ich schon sagen. Natürlich ist es wichtig und gut, weil du vom Fach sprichst, zu wissen, was genau ist die repräsentative Demokratie und also alle diese wertvollen Informationen. Aber, und das ist mein großes Aber, Demokratie will vom Einzelmenschen erlebt und erfahren und gespürt werden. Und wenn ich ein Leben lebe, als Mensch irgendwo, und ich habe überhaupt nie das Gefühl, dass es um mich geht. Ja, und das war natürlich die Aufgabe, die müssen wir mal zu Hause erleben, weil ich sehe auch viele sehr nette, glauben wir auch in der eigenen Familie, sehr gebildete Eltern, sehr gescheite, auch demokratische Menschen. Aber sie haben beide, die Eltern, so viel zu tun und planen alles und tun alles, tun das Beste für die Kinder. Und wenn ich dann die Kinder frage, wo fahrt ihr hin zu dem großen Ausflug nächste Woche oder auf Urlaub? Sie wissen es nicht.
Mhm. Es wird über die Köpfe geplant. Es wird in die Köpfe entschieden, was für dich gut ist.
Ja.
Und darauf vergessen zu vermitteln, kommt uns sehr bekannt vor aus der Schule. Es wird vergessen, einfach auch zu vermitteln, welchen Weg wollen wir eigentlich gehen und warum.
Wie bin ich als Mensch wertvoll? Wo kann ich mich auch als wertvollen Teil der Gruppen, in denen ich bin, empfinden? Und da natürlich ist der Staat, wo ich dazugehöre, halt dann die größte Instanz.
Ja, aber die das genau macht, genauso wie der Ausflug oder die Unternehmung. Natürlich, wenn nicht vermittelt wird, dass das auch zu deinem Wohl ist, dass das auch deine Interessen berücksichtigt, dass das nicht jetzt einfach nur passiert, damit es passiert, sondern ja einen Sinn hat und einen Zweck auch für deine persönliche Förderung oder für deine persönliche Freizeit, dein positives Freizeiterleben oder wie auch immer die Zugänge sind, aber dass das mit dir zu tun hat und das zu vermitteln, das ist dann natürlich auch eben der Punkt.
Ja.
Und das passiert, wenn das nicht passiert, wenn das nicht im Unterricht, wenn das nicht in der Schule passiert, wenn das nicht in der Gesellschaft passiert, dann ist kein Vertrauen da, dass die vielleicht in der Position sind, dass sie eine Leitung übernehmen, auch vielleicht eine Entscheidungsfunktion, wenn ich dieses Verständnis nicht nachvollziehen habe, sondern pausenlos sage, es wird über meinen Kopf entschieden und ich erkenne gar nicht die positiven Aspekte, dass mir das persönlich dient oder Perspektive gibt, dann ist der Vertrauensverlust. Und dann ist auch der Vertrauensverlust in die politischen Strukturen, in die Demokratie.
Ja.
Dann ist es ein System, in dem ich mit Zwang lebe, aber nicht verstehe, warum.
Und dann ist Tür und Tor geöffnet, wie, was weiß ich, zum Beispiel der uralte Film Die Welle, Tür und Tor geöffnet, wenn es dann jemanden gibt, der sagt, bei mir bist du wichtig.
Ja, und dadurch manipuliert.
Und dadurch manipuliert, ja, weil hier hast du 5 Leute, mit denen habt ihr diese und diese Aufgabe und du bist der Chef und du bist mir wichtig. Also es wissen totalitäre Systeme und Systemchen, auch im kleinen Bereich, wissen sehr genau, was sie tun müssen, damit ihnen die Menschen auch nachlaufen, weil so ein Defizit da ist. Und das ist meine Sorge. Und das war mir ganz wichtig, dass ich die hier zum Ausdruck bringe in unserem Podcast, dass ich glaube, dass das verstärkt geworden ist heute. Also ich habe als Kind nicht so viel Ohnmacht erlebt. Ich habe mitgeredet, auch mit meinen Eltern. Ja. Und das wollte ich einfach diskutieren, dass Demokratie erlebt werden will in allen Institutionen.
Mhm.
Dann kann man sie auch, dann geht es dem Staat auch besser. Dann wird das auch mit den politischen Parteien mit der Zeit anders werden. Besser, verständlicher.
Und ein Aspekt, die Kompetenz, also weil du das jetzt gerade gesagt hast, eine Kompetenz ist natürlich das Wissen, dass ich einschätzen kann, werde ich manipuliert oder nicht. Und, das wissen wir auch bei den Kompetenzzielen, ist die Kritikfähigkeit. Wenn ich durch mein Wissen, durch meinen persönlichen Zugang auch meine Rechte einzufordern, die Kritikfähigkeit habe, dem anderen, egal in welcher Position er ist, ob Eltern, Lehrer, Direktor, Direktorin oder in der Politik, wenn ich mit meinem Zugang meinem Weitblick die Kritikfähigkeit habe, das auch zu vermitteln, hey, ihr seid jetzt aber im falschen Dampfer und ihr berücksichtigt das nicht oder haltet die und die Gesetze nicht ein oder unsere Werte sind gefährdet und das ist meine Kritik daran, dann ist das auch in der Demokratie genau eben das Wichtige. Nur, das ist Empowerment, der in alle Richtungen besteht. Weil es sind weder die BürgerInnen noch die SchülerInnen die Gefahren des Systems, wenn ich sie entsprechend einbinde und wenn sie ein wertvoller und wichtiger Teil der Gesellschaft sind, ausgestattet mit Kompetenz, die ich ihnen auch zugestehe. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar die Verantwortung, dass in der Schule und in der Gesellschaft, dass sie sie haben, dass sie sie wahrnehmen, dass sie sie lernen, auch wenn sie meinen, sie müssten es nicht lernen, aber dass ich ihnen entsprechend vermittle und dass es erlebe und dass es zur Selbstverständlichkeit wird, dann ist das der Zugang. Und insofern ist es kein Widerspruch, dass die Demokratie aus selbstbewussten, mündigen, so wie wir das oft nennen, BürgerInnen besteht, die eine Kritikfähigkeit haben. Nicht, weil sie alle schlecht reden, sondern weil sie die Fähigkeit haben, einzugreifen, kontrollierend zu wirken.
Selber mitzudenken.
Zu hinterfragen und dann auch die Bedürfnisse entsprechend auch anbringen, bemerkbar einbringen zu können.
Ja, und das, Benedikt, haben wir uns ja auch für ein weiteres Thema unseres Podcasts auch vorgenommen, warum es so wichtig ist, dass man in der Schule mehr als nur Wissen vermittelt bekommt.
Genau. Aber wir sehen, Demokratie ist ein großes Thema.
Ja.
Und wir haben da jetzt auch nur einige Aspekte natürlich davon behandelt,
ja,
aber versucht, ein Bewusstsein zu schaffen. Das heißt, wir reden weiter. Liebe Elsbeth, fürs Erste, jetzt danke ich dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.